Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 7 der Vorlesung Algebra 2. Wir werden in diesem Skript den Satz 6.7 beweisen. Der Beweis ist ziemlich lang und technisch. Und am Ende des Skriptes werden wir den Abschnitt über nötige Module und Ringe anfangen. Für den Beweis von diesem Satz brauchen wir zuerst ein Lemma, ein Lemma 7.1, und ich lese hier Seite 1 in diesem Skript 7. Also, unser Ansatz wie immer hier ist R ein Hauptidealring und M ist ein R-Modul. Sei P eine Primzahl, ein Primelement in meinem Ring R, und wir schauen uns M, dem P-Potenz nü Torsionsmodul, wobei nü haben wir gewählt als minimal für diese Eigenschaft. Das können wir laut Bemerkung 6.3, die letzte Bemerkung im Skript 6. Diese Bemerkung werde ich jetzt wiederholt in der Vorlesung und in dem Beweise stillschweigend gebrauchen. Die Bemerkung haben Sie auch im Übungsblatt zu prüfen. Bemerkung 6.3. Also, das Lemma besagt dann, wähle x1 in M mit Periode p Potenz nü und setze M quer ist M modulo Rx1. Seien Y1 quer bis Ym quer in M quer unabhängig. Dann gibt es Vertreter Yi in die Nebenklasse von Yi quer mit gleicher Periode. Also Periode Yi gleich Periode Yi quer. Und so dass die Menge x1, y1, ym in m immer noch unabhängig ist. Okay, also der Beweis sei y quer in m quer. Wir zeigen mit Periode p Potenz n, wir finden jetzt einen Vertreter y in y quer mit der gewünschten Periode. Wenn wir ein Vertreter y nehmen, dann haben wir ja p Potenz n y quer gleich 0, weil die Periode von y quer p Potenz n ist. Oder das bedeutet auch, dass es ein R existiert in dem Ring R, so dass P Potenz n y gleich R mal x1. Das ist die Bedeutung von 0 sein. Da R faktoriell ist, können wir die Primfaktorisierung von R nehmen und wir finden ein C in R, so dass die Primelement P und C relativ prim sind, und ein S, eine Potenz S kleiner gleich nü, so dass R sich faktorisieren lässt als P Potenz S mal C. Also alles zusammen setzen wir in diese Gleichung Kreuz, die besagt, P Potenz N Y ist gleich P Potenz S mal C mal X1. Jetzt argumentieren wir, je nachdem, also eine Fallunterscheidung, wenn S gleich nü ist, dann sind wir fertig. Warum? Weil dann würde es gelten, dass P Potenz NY gleich P Potenz nü X1C gleich 0 ist. Also Y hat Periode kleiner gleich P Potenz N. Und damit genau P Potenz N, das kommt aus der Bemerkung 6.3, Und so haben wir ein Y gefunden mit der Periode P Potenz N. Und wir sind fertig in diesem Fall. Im anderen Fall ist S strikt kleiner als Nü. Dann hat mein Element P Potenz S CX1 die Periode P Potenz Nü minus S. Also Nü minus S ist jetzt eine natürliche Zahl ungleich 0. Ne? Und damit hat Y, also das ist jetzt Periodenberechnung, damit hat Y die Periode P Potenz N plus Nü minus S. Weil wenn wir durchmultiplizieren hiermit, bekommen wir 0. Also muss diese Nü plus N minus S kleiner gleich Nü sein, weil ja P Potenz Mü M ist ja gleich 0. Das haben wir uns angenommen, dass M gleich den P Potenz Nü Proportionsmodul ist. Also, wenn wir jetzt diese Nü abkürzen von beiden Seiten, bekommen wir N kleiner gleich S. Wir sehen also, dass das Element Y minus P Potenz S minus N CX1 in der Nebenklasse Y quer liegt. Warum? Weil die Differenz, also das Element Y minus P Potenz S minus N C mal X1 minus Y bleibt ja übrig. Minus P Potenz S minus N C X1, das liegt ja in RX1, das ist in diesem Hauptmodul. Und das ergibt dann eben, dass dieses Element in Y quer liegt. Das folgt eben aus dieser Kreuzung. Und das Element hier hat eben Periode P Potenz N. Wenn wir hier jetzt durchmultiplizieren mit P Potenz N, dann können wir verifizieren, dass durch diese Gleichung Kreuz eben, dass das genau die Periode ist. Also auch in diesem Fall haben wir gewonnen. Gut, wir haben die erste Behauptung hier gezeigt und jetzt sei Yi ein Vertreter von Yi quer mit gleicher Periode und wir zeigen noch die Behauptung über die Unabhängigkeit. Wir wollen zeigen, dass x1, y1, ym unabhängig sind. Dafür nehmen wir eine Gleichung Doppelkreuz mit Koeffizienten a, a1, am in R in dem Ring und so, dass es ax1 plus a1, y1 plus am, ym gleich 0 ist. Und jetzt nehmen wir die Nebenklassen. Ja, wenn wir Nebenklassen nehmen, dann verschwindet dieser Term ax1 und bleibt übrig die Gleichung a1 y1 square plus am y m square gleich 0. Ja, die yi quer haben wir als unabhängig genommen, also müssen alle diese Terme gleich 0 sein für alle i. Also der Term ai yi quer ist gleich 0 für alle i. Ist p Potenz ri die Periode von yi quer? Dann gilt insbesondere, dass diese Potenz p Potenz ri ai teilen muss, denn diese pri sind ja die Erzeuger von diesen Idealen, wie wir es in dem Ende von Skript 6 erklärt haben. P Potenz ri ist aber auch die Periode von yi, das haben wir gezeigt. Also sehen wir jetzt, dass ai yi gleich 0 ist für alle i. Dadurch, dass wir jetzt gezeigt haben, dass P Potenz ri ein Faktor ist von ai, bekommen wir ebenfalls, dass ai mal yi gleich 0 ist für alle i. Und damit, wenn wir jetzt zurück einsetzen in der Gleichung Doppelkreuz, verschwinden alle diese Terme AIYI und bleibt übrig AX1 gleich 0, wie behauptet. Damit haben wir das Lemma bewiesen und Seite 1 fast zu Ende gelesen. Zur Erinnerung wiederholen wir hier noch die Aussage von Satz 6.7, den wir beweisen wollen. Hier Seite 2 lese ich weiter die Aussage nochmal. Also sei M endlich erzeugt und P ein Primelement in R, so dass MP unendlich und gleich 0 ist, also nicht der triviale Modul ist. Dann existiert eine eindeutige Folge nu 1 bis nu s in n, so dass MP unendlich isomorph ist zur direkten Summe der Faktorringe R modulo P Potenz nu 1 plus R Potenz P R modulo ideal vom P Potenz nu s. Also das ist die Zerlegung von dieser MP unendlich, die wir noch zeigen wollten, um den Struktursatz für endlich erzeugte Modul überhaupt ideal Ringe zu beweisen. Gut, zum Beweis. Da wir angenommen haben, M sei endlich erzeugt, folgt MP unendlich endlich erzeugt. Also ohne Verlust der Allgemeinheit können wir hier gleich annehmen, dass wir mit einem Modul M gleich M P Potenz unendlich arbeiten. Und dafür nehmen wir uns laut Bemerkung 6.3 ein Element x1 mit Periode p Potenz nu 1 und wir nehmen nu 1 minimal dafür. Also wir nehmen eine Potenz nu 1, sodass m gleich dem Torsionsmodul, den p Potenz nu 1 Torsionsmodul. Und jetzt wollen wir uns eine Vektorraumstruktur herleiten. Und die Idee ist, dass wir, sobald wir eine Vektorraumstruktur haben, dann können wir mit Induktion über die Dimension des Vektorraums argumentieren. Also das ist jetzt eine Motivation für den nächsten Schritt. Also betrachte diesen P-Torsionsmodul, MP. Da MP ein P-Torsionsmodul ist, ist die Skalarmultiplikation, die ich hier definiere, also die Multiplikation, die wir hier über den Ring R modulo ideal von P hier betrachten, diese hier ist wohl definiert. Also wir senden die Nebenklasse A plus B mal X auf dem Produkt A mal X. Das ist wohl definiert. Das wird hier gezeigt. Also wenn A1 Square gleich A Square ist, dann ist die Differenz, liegt ja in dem Ideal, ist ja ein Vielfach von P. Das heißt, dass A1 minus A mal X gleich diesem Vielfach A2 mal P mal X, also gleich 0, weil P mal X ja gleich 0 ist. Und damit haben wir gezeigt, dass A1 Square gleich A Square ist und dass A1X gleich AX. Also wohl definiert. Und damit ist, das können Sie dann prüfen, MP ein R modulo ideal vom P erzeugt Vektorraum. Ja, R modulo ideal von P Vektorraum. Jetzt setzen wir M bar, M quer ist M modulo Rx1, diesem Quotientenmodul. Und genau analog können wir zeigen, dass auch der P-Torsionsmodul in M quer ein R modulo P Vektorraum ist. Das überlasse ich Ihnen als Übungsaufgabe. Gut, also die Idee, dass wir hier eine Vektorraumstruktur haben über diesen Körper R modulo Ideal von P erzeugt, wenn wir jetzt sehr stark benutzen. Wir wollen noch eine Beobachtung mitnehmen. Wir haben also zwei Vektorräume zu P, zu diesem Primelement P. Aus dem Ring haben wir jetzt zwei Vektorräume zu gauen, den P-Torsionsmodul in M quer und den P-Torsionsmodul in M. Und wir wollen noch beobachten, dass die Dimension von M quer P kleiner ist als die Dimension von MP, als R modulo P Vektorräume. Und dafür brauchen wir unser Lemma 7.1. Also wir nehmen an, dass Y1² bis YM² unabhängig in M²P sind. Laut Lemma 7.1 bekommen wir YI in YI² mit Periode P, so dass X1, YM unabhängig sind. Ja? Da wir die Periode P haben, wenn wir jetzt unser Element Z1 ist gleich P Potenz nu 1 minus 1 X1 betrachten, dann hat Z1 Periode P. Also Z1 ist in diesem P-Torsionsmodul MP und die Folge Z1, Y1, YM in diesem P-Torsionsmodul immer noch unabhängig ist. Also wir haben mehr Unabhängigkeit sozusagen in diesem Vektorraum. Und damit ist die Behauptung bewiesen. Und jetzt, wenn wir die Existenzaussage vom Satz durch Induktion nach dieser Dimension zeigen. Also, wir nehmen an, dass mein M-Quer nicht der triviale Modul ist, sonst sind wir ja bereits fertig, wenn M-Quer trivial ist. Das bedeutet, dass M gleich oder isomorph ist zum Rx1 und das ist wiederum isomorph per Definition der Periode zu R modulo dem Ideal von P Potenz nu 1 und damit haben wir die Existenzaussage in diesem Fall schon gezeigt. Gut, also jetzt nehmen wir an, M quer ist nicht trivial und die Induktionsannahme impliziert, dass wir solch eine Zerlegung für M quer haben. Also M quer ist eine direkte Summe von R, sagen wir mal X2 quer plus RxS quer, wobei diese RxI quer isomorph sind zu R modulo dem Ideal, was von P Potenz nu i erzeugt ist. Das gilt für alle i von 2 bis s. Und die Periode von xi quer ist P nu Potenz nu i. Also das ist die Aussage des Satzes in diesem Fall. Und wir argumentieren per Induktion, weil wir ja gezeigt haben, dass diese Dimension von M quer P unendlich strikt kleiner ist als die Dimension von unserem MP. Gut, und jetzt benutzen wir, also wir brauchen hier gebrauchen hier Lemma 7.1 und holen uns Elemente x2 xs, so dass die Periode von xi gleich ist, also die Periode von xi ist gleich p Potenz nu i und x1, x2, xs unabhängig sind. Das heißt, alles zusammen, dass m gleich mp unendlich isomorph ist so direkte Summe Rx1 plus Rxs. Oder wenn wir das jetzt übersetzen als Faktoringe durch die Isomorphie, ja, die Isomorphie, die wir in der Definition von Periode schon beobachtet haben am Ende von Skript 6, bekommen wir alles zusammen, dass M tatsächlich isomorph ist zu R modulo Ideal von P nu 1 plus R modulo Ideal von P nu s, also isomorph zu dieser direkten Summe von Faktoringen, wie behauptet. Das ist die Existenzaussage. Und für die Eindeutigkeit-Aussage, also die Eindeutigkeit der Folge der nu i, wenn wir eigentlich zeigen, also die Idee ist zu zeigen, dass diese natürliche Zahlen nu i eindeutig definiert sind, weil diese nu i eigentlich Dimensionen von gewissen Vektorräumen sind, ja, und deshalb sind sie eindeutig. Und die Arbeit liegt jetzt daran, das zu zeigen eben, dass diese nu i diese Dimensionen sind. Gut. Also wir arbeiten jetzt an dieser Eindeutigkeitsbeweis. Das ist in der letzten Teil von Seite 2. Also wir nehmen solche eine Zerlegung Stern von M mit anderen Potenzen, nu 1 bis nu s. Und die Folge nu 1 ist steigend wie in der Aussage des Satzes. Ja? Und setze mu ist die mu s, also die, das größte Element der Folge. Und jetzt betrachten wir die folgende Vektorräume. Wir betrachten die folgende Vektorräume über den Körper R modulo Ideal von P erzeugt. Ja? Welche Vektorräume? Also die Vektorräume dem P-Torsionsmodul MP. Und dann im Faktor, der Quotientenmodul, mp² modulo mp und so weiter bis zum letzten Paar, also dem Torsionmodul mp nu modulo mp nu minus 1. Wir haben ja gemerkt, dass dieses letzte Torsionsmodul auch nicht trivial ist und dass die alle Vektorräume sind. Das ist genau die gleiche Argumentation, wie wir oben gezeigt haben. Also es geht einfach darum, die Skalarmultiplikation mit Skalaren aus dem Körper R modulo P zu definieren und zu prüfen, dass das wohl definiert ist. Das überlasse ich Ihnen als Übungsaufgabe. Sie können einfach nach den Beweis nachmachen, was ich für den anderen Fall gemacht habe, hier oben in der Behauptung. Und jetzt sind die Vektorräume und außerdem ist MP isomorph zu der direkte Summen der Quotienten, der folgende Quotienten, Ideal von, was erzeugt ist, von P Potenz nu minus 1 geteilt durch Ideal von P Potenz nu 1 plus bis zum Ideal von, erzeugt von P Potenz nu s minus 1 geteilt durch Ideal, was von p Potenz nu s erzeugt ist. Warum? Warum gilt das? Diese letzte Behauptung, also diese Zerlegung als direkte Summe von Quotienten von Ideen, die ich gerade gelesen habe, die folgt unmittelbar aus der Gleichung Stern, nachdem wir zwei kleine Übungsaufgaben hier gezeigt haben. Also erstens, ganz allgemein, wenn wir den Factoring R modulo Ideal, was von P Potenz M erzeugt ist, nehmen, also das ist unser Ring, und das ist dann auch unser Modul hier, und wenn wir den P-Torsion davon nehmen, dann ist das isomorph zum Faktor Ideal von P Potenz M minus 1 geteilt durch Ideal von P Potenz M. Und also das ist eine Sache, die wir hier implementieren können mit der Gleichung Stern. Also wir können in dieser Gleichung Stern jedes Glied dann hier ersetzen durch diese Faktor von diesen zwei Ideen. Und dann, wie kriegen wir noch die direkte Summe durch, indem wir auch prüfen, dass der P-Torsion von einer direkten Summe von zwei Modulen ist isomorph zu direkter Summe der P-Torsionsmodulen für jeden. Also, wenn wir zwei R-Modul N und K haben und wir nehmen die direkte Summe N plus K und nehmen P-Torsion davon, also der P-Torsionsmodul davon, dann ist das isomorph zum P-Torsionsmodul in N, direkte Summe P-Torsionsmodul in K. Das kommt dann im Übungsblatt vor. Das sind routinemäßige Aufgaben. Es geht darum, die richtige Abbildung zu finden, um diese Isomorphie zu erklären. Ich lese weiter oben Seite 3. Wir berechnen jetzt diese Dimensionen von diesen Vektorräumen, von diesen R-Modulo-Ideal von P erzeugt Vektorräume. Und wir behaupten, dass diese Dimension, diese darauf folgende Quotienten, die Dimension 1 haben. Warum? Das beweise ich hier schnell. Weil wir diesen surjektive Homomorphismus mit Kern P betrachten. Das ist also die Abbildung von R in diesem Factoring-Ideal von P Potenz M minus 1 geteilt durch Ideal von P Potenz M. Die Abbildung habe ich hier erklärt. Wir bilden X auf P Potenz M minus 1 X und dann nehmen die Nebenklasse Modulo P Potenz N. Und wir sehen, dass diese Abbildung ein surjektiver Homomorphism mit Kern P, also ist die Dimension genau 1. Also ist die Dimension von MP dann alles zusammen, wenn wir diese Zerlegung von MP, die wir hier am Ende der Seite 2 geschrieben haben, alles zusammenrechnen, das kommt dann aus lauter die Summe von lauter Einser, also die Dimension von MP ist dann gleich S. Ja, weil jedes Mal ist ein 1-Beitrag zu der Dimension. Also die Dimension von MP ist die Anzahl der I, wofür μ I größer gleich 1 ist. Ja, denn alle diese μ I hier haben einen Beitrag von 1. Auch dieses letzte Glied hat einen Beitrag von 1, weil wir ja gemerkt haben, dass dieses letzte Glied nicht unser Nullmodules. Und das ist die Idee. Das ist die Idee, dass diese Dimensionen festgelegt sind. Also wir sehen, dass es schon fest ist. Jetzt wiederholen wir diese Idee, aber mit dem P-Quadrat-Torsionsmodul. Und wir benutzen immer noch unsere vorherige Darstellung, aber jetzt für den P-Quadrat-Modul. Und wir haben diese Schreibung für den P-Quadrat-Torsionsmodul. Also, das ist die direkte Summe von R modulo P. Das wäre der Beitrag für μ gleich 1. Und für alle anderen μ kommt die direkte Summe, also für die μi größer als 1, kommt dann die direkte Summe von dieser drauf folgenden Quotient. Und jetzt nehmen wir diese Doppelstern und teilen durch den Torsion M modulo P. Wenn wir durch diesen Torsion M modulo P teilen, dann verschwindet dieser erste Term und bleibt übrig die direkte Summe μi größer gleich 2. Also wir fangen an mit diesem μi Strich größer 1 oder μi größer gleich 2 von diesen Quotienten P Potenz μi minus 2, also Ideal von P Potenz μi minus 2 geteilt durch P Potenz μi, das geteilt durch die 2 kleinere Potenzen, also dem P-Potenz μi minus 1 ideal geteilt durch P-Potenz μi. Alles zusammen sehen wir jetzt eine von Isomorphiesätzen in der Algebra 1 besagt uns, wir können sozusagen diesen Faktor unten kürzen. Ja, Sie erinnern sich in der Algebra 2. In der Homomorphie-Sätze für Ringe haben wir das gezeigt. Also wir können diese kürzen und bekommen, dass dieser Quotient M, diese P-Quadrat-Torsionsmodul geteilt durch P-Torsionsmodul isomorph ist zur direkten Summe μi größer gleich 2 von den Faktoren, also ideal erzeugt von μi minus P Potenz μi minus 2 geteilt durch Ideal erzeugt von P Potenz μi minus 1. Und jede von diesen Quotienten hier, die erscheinen als in diese direkte Summe, also die Terme, die erscheinen in diese direkte Summe, die haben alle Dimension 1, weil sie isomorph sind zum R-Modulo-Ideal, was von P erzeugt ist, also zu dem Grundkörper. Also hier können wir auch wieder die Dimension berechnen. Und wir bekommen, wenn wir jetzt das alles berechnen, jedes Mal ist ein Beitrag zur Dimension von 1. Also wir bekommen, dass die Dimension von diesem Quotient eben die Anzahl der i, wofür μi größer gleich 2 ist. Genau diese hier. Und allgemeiner, jetzt haben Sie die Idee bekommen, allgemeiner berechnen wir immer, dass für alle m von 1 bis μ gilt, dass die Dimension von diesem Vektorraum P Potenz M Torsionsmodul geteilt durch P Potenz M minus 1 Torsionsmodul ist gleich die Anzahl der I, wofür μ I größer gleich M ist. Ja, also erstmal haben wir größer gleich 1, dann größer gleich 2 und so weiter, größer gleich M. Und insbesondere bis zum letzten Glied sehen wir, dass die Dimension von diesem letzten Faktor, der 2-Torsionsmodul P-Potenz-μ-Torsionsmodul geteilt durch P-Potenz-μ-1-Torsionsmodul, genau die Anzahl der I, wofür μI gleich μ ist. Wir sehen also, dass diese μIs völlig als Dimensionen erklärt sind und damit sie ist die Folge der μI eindeutig definiert. Also auch ist die Folge der νI eindeutig. Das sind lauter Dimensionen. Und damit haben wir diese Eindeutigkeit-Beweis auch zu Ende gelesen. Ich muss sagen, der Beweis ist sehr technisch und lang und es gibt viel zu prüfen. Also bitte nehmen Sie sich die Zeit, das nochmal selbst zu berechnen und zu verstehen. Aber die Hauptideen sind eben, dass wir es uns gelungen ist, ja, unsere lineare Algebra hier auszunutzen und Dimensionsberechnungen auszuüben. Jetzt wollte ich noch schnell ernötische Module bringen. Also neuer Abschnitt. Wir werden ernötische Module gebrauchen. Und wir wollen erstmal eine Proposition hier zeigen. Also wir haben wieder die folgenden Aussagen für ein R-Modul hier sind zueinander äquivalent. Also jede Untermodul ist endlich erzeugt. Jede aufsteigende Kette von Modulen wird stationär. Das heißt, ist endlich. Das heißt, es gibt ein I, wofür Ni gleich Ni plus 1 und so weiter von eine Stelle aufwärts. Oder die jede ungleich die leere Menge von Untermodulen von M besitzt ein maximales Element. Und das wollen wir zeigen. Also 1 impliziert 2. Also wir nehmen an, dass N endlich erzeugt ist und wollen jetzt diese aufsteigende Folge stationär haben. Also wir schauen uns die aufsteigende Folge und setzen N ist die Vereinigung der Ni. Prüfen Sie bitte, dass diese Vereinigung immer noch ein Untermodul ist. Also das ist ein Untermodul, also laut Annahme in 1 ist es endlich erzeugt. Wir nehmen uns die Erzeuger x1 bis xr. Und sehen wir, dass diese Erzeuger, die müssen sich, das sind ja endlich viele, die müssen sich ja in ein gewisse Ni alle erscheinen. Und damit sehen wir, dass N auch in diese Ni enthalten ist und damit wird die Folge stationär. Jetzt zum 2 impliziert 3. Also wir nehmen an, dass jede aufsteigende Folge stationär ist. Und jetzt nehmen wir uns ein Untermodul N1 in diese Untermodulmenge U. Und wir nehmen an, dass N1 noch nicht maximal ist. Wir wollen ja ein maximales Element hier erreichen. Wenn N1 nicht maximal ist, dann gibt es ein N2, sodass N1 strikt enthalten ist in N2 und wiederholen wir mit N2. Wenn N2 nicht maximal ist, können wir wiederholen und so weiter. Mit diesem Prozeder bekommen wir eine strikt aufsteigende Folge von Untermodeln und laut Annahme 2 muss diese Folge anhalten und dann, wenn die anhält, also NI, ist dann das maximale Element. 3 impliziert 1, wenn jede Menge von Untermodul, jede nicht leere Menge von Untermodul ein maximales Element hat, wollen wir zeigen, dass jede Untermodul endlich erzeugt ist. Gut, wir nehmen ein Untermodul und wir schauen uns mal die Menge aller seinen endlich erzeugten Untermodul. Wir sehen, dass diese Menge von Untermodulen ungleich die leere Menge ist, weil zum Beispiel das triviale Untermodul drin ist. Und jetzt nehmen wir uns ein maximales Element. Diese N' ist der Span von x1 bis xr. Ist diese echter Untermodul von n, dann existiert ein x in n minus n' und der Span von x1, xr und x enthält strikt n'. Das ist aber ein Widerspruch zur Maximalität. Und damit haben wir unsere Proposition gezeigt und können wir jetzt nötische Module definieren. Ein Modul ist nötig, wenn eine der Bedingungen hier erfüllt ist. Also insbesondere ist ein Ring nötig, wenn jedes Ideal von R endlich erzeugt ist. Wir werden nötische Module im Skript 8 genauer untersuchen. Tschüss und auf Wiederhören.